Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rundfunkhörer, ein herzliches Willkommen zu Das Gleiche in Grün, moderiert von Moritz und Timo.
Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zu, ja, wozu eigentlich? Es ist nicht so richtig eine neue Folge Irgendwas mit Logistik, irgendwie aber doch. Und zwar heißt das ganze Thema heute Das Gleiche in Grün. Vielleicht auch mit einem Fragezeichen dahinter, weil eigentlich machen wir ja gar nicht so richtig das Gleiche in Grün, sondern ein bisschen anders. Und weil wir es ein bisschen anders machen, bin ich heute auch nicht mit Jens, Thomas oder Jörg hier, sondern ich habe mir zwei andere Gäste eingeladen, und zwar den lieben Timo und den lieben Moritz. Grüße euch, ihr beiden.
Moin. Moin.
Ja, ihr beiden, neue Namen, okay, Timo hatten wir auch schon mal zu Gast im Podcast. Da müssen wir ein bisschen aufholen und noch ein bisschen erklären, wer seid ihr eigentlich? Was macht ihr eigentlich und wo kommt ihr her? Vielleicht, Timo, möchtest du anfangen? Ja. Du warst ja schon mal da, hast einen kleinen Vorsprung, quasi als Serienpodcaster schon. Dann kann Moritz danach gleich weitermachen.
Klar, ja, mein Name ist Timo Landner. Ich bin bei der Swisslog beschäftigt und in der Form als Head of Innovation Manager. Das soll heißen, dass ich zuständig bin, Innovationsprozesse zu etablieren, eine Innovationskultur, das ist ein großes Wort, aber es ist halt Bestandteil dessen, und dementsprechend auch Innovation ja voranzutreiben und gleichwohl auch für einen gewissen Teil, den ich immer so als Zukunftsforschung halt betrachte, also wie sieht die Gesellschaft in ein paar Jahren aus und dementsprechend dann, was bedeutet das für uns als Business? Das ist so ein bisschen meine Aufgabe bei der Swisslog. Ich bin jetzt seit 20 Jahren in der Intralogistik, wenn ich meine Studienzeit hinzu addiere, diverse Rollen schon gehabt, bei diversen Firmen schon gearbeitet. Das ist das, was ich heute mache bei der Swisslog letztlich.
Mhm. Moritz, willst du weitermachen?
Gerne. Ja, Moritz, 37, born and raised in Kiel, zwei Kinder, eine Frau, ein Wohnmobil. Und beruflich bin ich an der Kühne Logistics University angestellt als Professor für nachhaltige Lieferketten. Und wir haben da ein Forschungszentrum gegründet vor 2 Jahren, das sich schwerpunktmäßig mit nachhaltiger Center for Sustainable Logistics and Supply Chains, das leite ich auch. Ja, funky Titel vielleicht. Meine Tochter stellt mich vor mit den Worten, Papa ist ja nur ein Lasterexperte. Und da hat sie auch gar nicht so Unrecht. Also ich lehre und forsche quasi im Kontext von grüner Logistik, im Kontext von Lieferketten, mit zwei Schwerpunkten. Das einmal ist CO2-Reduktion und Vermeidung im Transport, in Warehousing, in Umschlagprozessen. Und das andere ist Kreislaufwirtschaft und die Frage, wie unsere klassischen Logistikprozesse beitragen können und müssen letztlich, dass wir gesamtwirtschaftlich gesehen zu einer höheren Kreislauffähigkeit kommen und das Wort Kreislaufwirtschaft vielleicht so leben können irgendwann, wie es das auch verdient und nicht, wie wir heute glauben.
Ich glaube, die Worte Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit werden wir im Zuge dieses Formats vielleicht noch das ein oder andere Mal hören. Kann ich mir zumindest vorstellen. Das ist ja auch so ein bisschen der Aufhänger, warum wir das Ganze machen, ne? Vielleicht um da ein bisschen Background zu geben und was machen wir eigentlich? Und zwar ist der Gedanke, für alle, die das heute zum ersten Mal hören, dass wir festgestellt haben, dass das Thema Nachhaltigkeit relevant ist. Da muss man jetzt wahrscheinlich kein Professor oder kein Forscher für sein, um das herauszufinden. Gleichzeitig aber auch feststellen, dass wir in unserem Standardformat, das wir sonst jeden Montag haben, gar nicht genug Raum für das Thema haben. Es ist halt einfach so, man spricht immer mal beiläufig darüber, und das ist vielleicht auch gleich eine Frage, die man euch ganz gut stellen kann. Man spricht immer so beiläufig darüber und überall ist das Thema, aber selten so richtig, habe ich zumindest den Eindruck, ne? So, dass man richtig tief reingeht und da wirklich im Detail auch ein Format bietet. Und das ist genau die Intention. Wir wollen regelmäßig hier mit euch beiden als Experten über Nachhaltigkeit sprechen und auch über Sustainability und Kreislaufwirtschaft, um die Wörter wieder aufzugreifen. Und vielleicht, Timo, vielleicht willst du anfangen, da gleich nochmal was zu sagen. Zum Thema, wie tief geht man da eigentlich rein und wie stiefmütterlich wird das Thema vielleicht manchmal behandelt, und zwar mit dem Aspekt, du hattest nämlich noch gar nicht eins dieser schönen Wörter Grün, Nachhaltigkeit oder ähnliches in deiner Vorstellung erwähnt. Vielleicht kannst du da ein bisschen drauf eingehen.
Ja, also meine Rolle, ich habe es ja gerade schon erwähnt, ist Innovationsmanager, und im Grunde genommen bin ich zu diesem gesamten Thema auch ja mehr oder weniger dazu gekommen, weil ich mich halt von der Zukunftsforschung Forschung her damit bemüht habe. Also ich müsste jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin schon seit 20 Jahren der Nachhaltigkeitsexperte. Das stimmt nicht. Bei mir gab es irgendwann mal so ein Momentum, wo das ein Stück weit dann halt aufs Tableau war. Und ich würde jetzt aus der eigenen Retrospektive sagen, das hat auch was mit der Geburt meines ersten Kindes zu tun. In dem Moment, wo man sich halt auch ein Stück weit damit auseinandersetzt, Verantwortung zu tragen, nicht nur für einen Menschen, sondern eben auch für das Drumherum, ne, macht man sich dieser Fragen halt einfach offen. Und von der Zukunftsforschung, also jetzt von der anderen Seite her betrachtend, kommt man gar nicht drum herum, darüber nachzudenken, wie die Zukunft halt aussehen wird, bezüglich des Klimawandels beispielsweise. Also da haben sich viele Themen zusammengefunden und seit nunmehr, ich würde sagen so knapp 10 Jahren, bin ich halt in diesem Thema halt verwoben. Kreislaufwirtschaft haben wir gerade schon gesagt, ich bin ein großer Verfechter dessen und viele andere Sachen, die da dazu beitragen. Aber jetzt dann, das ist so ein bisschen meine Historie in diesem Kontext, um den Status abzuklopfen, nur mal so deine Frage zu beantworten. Also in einigen Bereichen, in einigen Industrien sehe ich schon viel Bewegung, bedingt auch durch den CO2-Ausstoß beispielsweise in diesen Industrien. Können wir aber gleich nochmal reden. CO2 ist immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht diesen Tunnelblick hat nur aufs CO2, weil Nachhaltigkeit ist ein bisschen mehr als nur das. In unserer Industrie, also in der Logistik, sehe ich zwar auch schon so einige Fortschritte, aber der Status quo sieht halt so aus, dass wir noch nicht die Riesenschritte gemacht haben, die dafür notwendig wären. Das sehe ich noch nicht. Das hat auch Gründe, können wir auch gleich noch eingehen, aber nur um den Status quo schon mal abzuklopfen. Also da geht noch einiges, ich würde es mal so rum sagen. Und das ist auch ein bisschen auch für mich der Grund, Bestandteil dieser Reise, dieses Podcasts auch zu sein, um diese Sachen zu erörtern, zu besprechen, zu bespielen und auch publik zu machen und auch Sachen zu teilen in Diskussionen mit der Hörerschaft, sodass man dadurch, ich sag mal, eine größere Masse erwirken kann, die an diesem Thema interessiert sind. Nicht nur interessiert, sondern eben auch daran mitarbeiten.
Moritz, willst du das noch ergänzen? Ich meine, du machst ja eigentlich nichts anderes außer Nachhaltigkeit. Das meine ich gar nicht despektierlich. Du machst ja nichts außer Nachhaltigkeit. Aber wie ist deine Wahrnehmung vielleicht so grundsätzlich auf das Thema? Wie präsent ist das aktuell? Vielleicht auch in der Forschung und vielleicht auch bei den Studierenden, ne? Wie groß ist denn eigentlich das Interesse an dem Thema? Weil das ist ja dann die Generation, die wahrscheinlich damit aufräumen muss, was andere Generationen vielleicht auch verbockt haben schon.
Ja, es nimmt zu. Das muss man wahrscheinlich ganz, oder das kann man deutlich feststellen, dass in allen, ja, Anspruchsgruppen, die du genannt hast, also bei den Studierenden wird das Thema präsenter, in der Industrie, auf Messen, Kongressen, nimmt es mehr Raum ein, als es noch vor 2, 3 Jahren eingenommen hat. Aber immer aus meiner Wahrnehmung, ich bin da wahrscheinlich deutlich kritischer als andere, vielleicht weil ich mich nur den ganzen Tag damit beschäftige. Das hat manchmal so eine komische Konnotation noch, ne? Also du hörst auf jeder Veranstaltung, ja, wir machen doch schon so viel, wir müssen einfach nur mal drüber reden. Mhm. Und du hast auf jeder Veranstaltung irgendwen, der sagt, ja, aber China. Mhm. Und ja, also wir bewegen uns in eine Richtung, die mir als richtige Richtung erscheint. Und da gibt's auch ganz tolle Beispiele von Unternehmen, die wirklich versuchen, ganz doll umzusteuern. Und ganz auf dem anderen Ende des Spektrums welche, die verstanden haben, dass man umsteuern müsste, aber das ist halt unbequem. So, und in dem Podcast, ne, können wir uns dann ja mit denen beschäftigen, die spannende Geschichten zu erzählen haben, die zeigen, dass es geht, dass es echt anstrengend ist. Ja, es ist wirklich, es gibt so low-hanging fruits, die man dann auch vielleicht ernten sollte, die auch noch nicht immer geerntet sind, aber danach wird es echt kompliziert. Und ja, wenn wir hier so ein bisschen gute Beispiele und spannende Geschichten zeigen können, glaube ich. Deswegen freue ich mich so, dass wir dieses Format haben, dass es eben mehr Aufmerksamkeit bekommt und ja, lösungsorientiert betrachtet werden kann.
Moritz, vielleicht kannst du ein bisschen erörtern, wie bist du eigentlich zu dem ganzen Thema noch gekommen? Hast du damals gedacht, ja, LKWs finde ich spannend und grüne LKWs finde ich noch spannender oder wie ist dein Werdegang in die Richtung? Wie bist du dahin zugekommen, was du heute machst?
Über viele Umwege. Ja, also die Kurzfassung ist, ich habe 2010, 11 ein Promotionsthema gesucht und wollte mir ein Thema aussuchen. Ja, dann gibt es Dinge, die in der Forschung dann irgendwie angesagt waren. Die gab es Projekte, die ich bearbeitet habe am Lehrstuhl. Und dann ist es eigentlich eine gute Idee, dass so den Overlap zwischen deiner Projektarbeit und deiner Dissertation so groß wie möglich zu ziehen. Die haben mich aber zu dem Zeitpunkt nicht so richtig gepackt, die waren schon spannend, aber nicht für die DIS. Und dann haben wir was gesucht, von dem ich glaube, dass mich das 4, 5 Jahre auf Trab halten kann. Und das war so die Frage, wie du hast zu der Zeit ganz viele Produkte in Läden gesehen, die ersten, die aufpoppten, die irgendwie anders aussahen, ne? die so eine Ökotextur hatten oder grün waren oder ganz offensiv mit Dingen beworben wurden. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie Ingenieure, Produktentwickler, weil das ist mein Hintergrund, damit umgehen mit so einer fluffy Anforderung, ja, wir brauchen jetzt auch so ein grünes Produkt oder was Nachhaltigeres. Ne? Und dann ist ja unglaublich vielschichtig das Thema, was machen die? Weil die sind die, die das ganz konkret in Produktfeatures überführen und die Geometrie machen und bemessen. Und da wird's richtig greifbar. Und ja, damit habe ich mich beschäftigt und dann über so 2-3 Haken quasi vom Produkt, vom Endprodukt und der Nachhaltigkeitsbrille langsam in den Prozess gerutscht. Und seit bestimmt 6-7 Jahren gucke ich da eigentlich schwerpunktmäßig aus Lieferkettenperspektive draus auf das Thema.
Und Timo, du hattest das vorhin schon mal angerissen, wie so der Status in der Logistik ist und wie das in der Logistik so ist. Jetzt haben wir ja zwei unterschiedliche Perspektiven oder teilunterschiedliche Perspektiven. Mhm. Ne? Moritz, der LKW-Experte ist, wie seine Kinder das liebevoll sagen. Und Timo, der nicht LKW-Experte ist, sondern der eigentlich der Produktexperte ist, den du gerade geschildert hast, Moritz, der insbesondere hier im Bereich Intralogistik unterwegs ist. Wie ist denn da deine Perspektive, Timo? Wie ist denn eigentlich so der Status quo in der Intralogistik oder in der Logistik allgemein?
Ja, also du sagtest das gerade schon, immer wenn ich von Logistik halt spreche, dann impliziert das auch ein Stück weit mein Themenschwerpunkt Intralogistik, weil Speditionslogistik, Transportlogistik, das ist jetzt nicht ursächlich mein Themengebiet. Um meine Frage nochmal aufzugreifen, in dem Bereich, also ich will das von zwei Seiten beantworten. Auf der einen Seite ist das, was wir tun, wenn es um Intralogistik geht, also beispielsweise auch, was die Swisslog macht oder auch viele andere in dem Bereich Automatisierung dessen, dann ist es nicht der extreme Treiber von irgendetwas, was extrem schlecht ist für die Umwelt beispielsweise. Also unsere Systeme, die wir im Einsatz haben, haben eine sehr, sehr lange Laufzeit, was immer gut ist für produktorientierte Sachen. Also auch wenn man über CO2 nachdenkt, CO2-Ausstoß, CO2-Emissionen, dann vergessen viele Leute, dass auch die Produktlaufzeit ein ganz großer Faktor ist. Ne? Also ich nehme mal das Beispiel des Handys, des Smartphones, was eine katastrophale CO2-Bilanz hat, einfach nur bedingt dadurch, weil wir die Rohstoffe dafür abbauen müssen. Das ist der eine Punkt, aber der andere Punkt ist, wir nutzen sie nur 2 Jahre. Ein Handy sollten wir 33 Jahre, habe ich letztens gelesen, nutzen, dann sieht die CO2-Bilanz dessen schon besser aus. Und unsere Produkte haben halt eine Laufzeit von 30 Jahren, 20 Jahren, also unsere Kräne oder was auch immer. Also die Intralogistik ist nicht so der Treiber dessen und das ist der eine Status, die eine Beantwortung dessen. Die andere ist, dass soll uns aber nicht davor schützen, darüber nachzudenken, Komponenten zu verbauen, die leicht disassembled werden können und den Kreislauf wieder zurückgeführt werden können. Das ist etwas, was definitiv noch ein bisschen spärlich gesegnet ist, zumindest auch in den Diskussionen, die ich so führe. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, auch wieder die Kreislaufwirtschaft aufgegriffen, wir haben momentan eine sehr sequentielle Lieferkette, make, take, use und dann am Ende throw away, also sehr sequenziell von links nach rechts letzten Endes und Kreislaufwirtschaften schließen halt einen Kreis. Und das Interessante dabei ist, dass die Logistik natürlich ein System ist letzten Endes, was Waren beispielsweise transportiert, aber in der Lieferkette, die ich gerade beschrieben habe, sehr sequenziell. Und die Frage ist, wenn Kreislaufwirtschaften mehr und mehr etabliert werden, was ist dann unser Part dessen, sowohl von der Intralogistik als auch von der Speditionslogistik, im Kreislauf halt einfach zu denken? Und wie sieht das Geschäft dann von morgen auf? Das sind so Fragestellungen, die ich sehr unbeantwortet gerade sehe. Natürlich sehe ich auch, dass Diskussionen gestartet werden, aber noch nicht in der Frequenz und Häufigkeit und Intensität, wie ich es gerne sehen wollte. Würde.
Moritz, dein Take dazu?
Also erstmal, ich, wie Timo schon gesagt hatte, mein Fokus ist tatsächlich, da ergänzen wir uns ganz gut, mehr auf Transport als auf Intralogistik. Und ich beschäftige mich halt schwerpunktmäßig mit Treibhausgasemissionen tatsächlich. Wir kommen ja da noch zu, das darf bitte viel, viel breiter verstanden werden, das Thema. Und das ist auch was ne, auf meiner Anforderungsliste für die folgenden Folgen steht, dass wir versuchen, und da sind Timo und ich uns auch einig, das so ganzheitlich und breit zu greifen, wie es geht. Aber wenn wir uns jetzt mal auf Treibhausgasemissionen fokussieren, dann ist es halt so, dass der, Also wie ist der Status? Das willst du ja wissen. Und ich würde sagen, es ist kompliziert. Ja, nur dass wir eben anders als bei Facebook oder wo es angegeben werden kann, die Möglichkeit, die Beziehung zu lösen, die gibt es halt nicht. Ne? Wir müssen zu einem Einklang kommen. Und wenn du dir nur Zahlen angucken willst, dann ist es so, global hat Logistik, und das inkludiert jetzt Transport, Gütertransport, Warehousing und Umschlag, hat 10-11% des Treibhausgasausstoßes global heute. So, und das klingt jetzt nicht nach so viel. Und du liest auch immer wieder, ja, es sind doch nur so und so viel Prozent, dann ist es doch gar nicht so schlimm. Es gibt halt zwei Probleme, die sind vor allen Dingen im Transport verankert. Wir sind eben nach wie vor extrem abhängig von fossilen Brennstoffen und auch für die nächsten 10 Jahre mindestens. Ja, die ganzen Alternativlösungen, das Scale-up ist jetzt sehr, sehr langsam. Das heißt, wir werden weiter fossile Brennstoffe verbrennen auf einer ganz großen Flamme. Und das Volumen wächst, und zwar krass, und überall. Und nicht nur in den Märkten, die insgesamt wachsen, wo es quasi mehr so eine Rechtfertigung dafür gibt, sondern auch bei uns. Und das merken ja auch alle Menschen, die gar nicht so richtig wissen, was Logistik eigentlich ist, dass der Verkehr auf der Straße zunimmt. Und wenn du dir so dann so Extrapolation anguckst, wie sich das entwickeln wird über die nächsten 30, 40 Jahre, sind nur Abschätzungen, aber das sieht ziemlich düster aus. Und dann werden aus den 10-11% halt ganz schnell ganz viel mehr Prozent und auch absolut gesehen viel größerer Anteil. Also ja, das ist das eine Ding. Und das zweite, was mir immer wichtig ist beim, wie ist der Status? Wir reden ja viel über Jahreszahlen und wir müssen dann bis 2040 müssen wir da sein oder bis 2050 da. Das lullt uns häufig fälschlich ein und wiegt uns so in Gewissheit oder in Sicherheit, weil es ist ja auch noch ganz lange hin. Tatsächlich geht es ja um die Fläche unter der Kurve, um ein Budget von Emissionen, die noch passieren dürfen, um eben irgendeinen Temperaturschwellenwert nicht zu überschreiten. Und dann ist es völlig egal, wenn wir 2050 auf einem gewissen Wert sind, aber unterwegs halt aber viel zu viel ausgestoßen haben. Es geht um das Integral letztlich unter der Kurve. Und wenn du dir das anguckst, dann haben wir noch so 6-7 Jahre, die wir jetzt so machen, weitermachen können, wie wir es jetzt tun. Natürlich weit über die, global über die Logistik hinaus. Und das ist gar nicht so feierlich und rosig sieht das aus, wie man häufig meint. So, aber ja, um vielleicht den Bogen zu kriegen, es gibt, wie wir eben schon gesagt haben, viele gute Initiativen und Anfangsaktivitäten, die man so sieht, die müssen halt, da muss jetzt aber ganz schnell ein ordentlicher Turbo gezündet werden. Der Meinung, man muss es positiv framen, aber darf halt auf gar keinen Fall übersehen, wie absolut riesig die Herausforderung ist.
Absolut. Eine Sache möchte ich noch hinzufügen, weil ich habe jetzt, wir haben jetzt viel über die Logistik, Intralogistik gesprochen. Es gibt noch ein weiteres Themengebiet, was jetzt nicht unbedingt auch in diesem Podcast kontinuierlich besprochen werden soll. Aber ich finde das ganz wichtig. Es sind viele gesellschaftliche Themen dabei. Ne? Also Thema Konsum- und Wegwerfgesellschaft beispielsweise. Das ist jetzt nichts, ich möchte einfach nur den Eindruck vermeiden, dass wir in irgendeiner Art und Weise eine Lösung finden, die technologisch und uns die Probleme vom Hals schafft. Nein, wir müssen auch ins Innenleben der Menschen halt hinein, also in uns selbst. Und einfach die in den Besitzzwang von Dingen plus eben auch unsere Konsum- und Wegwerfmethodiken einfach mal überdenken. Weil das ist, glaube ich, der größte Hebel, mal abseits jetzt von diesem Podcast. Aber das ich wollte jetzt nicht den Eindruck erwecken, als müssten wir jetzt einfach nur eine Kreislaufwirtschaft etablieren und alles ist gut. Nein, das sind gesellschaftliche Themen, die auch total relevant sind an der Stelle. Ne?
Dann könnte man ja als Logistiker argumentieren, wenn man jetzt nicht ganz so interessiert und ganz so tief in den Themen sein möchte, dass man ja am Ende des Tages, wie man sich so oft darstellt, ziemlich weit hinten in der Kette ist und eigentlich nur reagiert. Und wenn die Leute halt weiter konsumieren, dann ist es die Aufgabe der Logistik per Definition ja eigentlich auch, die Ware zur richtigen Zeit, zum richtigen Ort und so weiter bereitzustellen. Dann könnte man sich ja relativ einfach machen, oder? Und quasi sagen, okay, die Logistik hat vielleicht gar nicht so eine große Verantwortung, sondern die Gesellschaft muss das erstmal kapieren. Und wenn es weniger wird, dann ist ja auch weniger Emissionen durch die Logistik erzeugt.
Da ist natürlich was dran an so einer Sichtweise, ne? Aber auch nur bis zu einem gewissen Teil, weil ja, es ist abgeleitete Nachfrage und letztlich wird das transportiert, was irgendwo nachgefragt wird, ne? Und das eingelagert, was irgendwo nachgefragt wird. Die Logistik schafft aber auch Nachfrage, ja? Also, da gibt's ja nun, also wenn du die ganzen Quick-Commerce-Sachen anguckst, die vorher niemand vermisst hat, ob das notwendig ist, weiß ich nicht. Das schafft Logistik. Aber auch selbst wenn du dich darauf zurückziehst und sagst, naja, wir erfüllen einfach nur Nachfrage. Die Nachfrageerfüllung funktioniert ja auch noch lange nicht in einer Form, in der sie passieren sollte. Also da gibt's einfach, da darf sich niemand zurückziehen. Die Hausaufgaben sind riesig für alle.
Das stimmt, und das sind alles komplexe Themen, die alle miteinander irgendwie verwoben sind und auch teilweise Rückkopplungseffekte halt bewirken, wo du eine Lösung oder eine Lösung zu einer Sache halt negative Effekte auf der anderen Seite haben. Es sind ultrakomplexe Sachen und man darf jetzt nicht einfach, man muss die Themen separieren, trennen, aber man darf jetzt nicht einfach sagen, das eine Thema geht Vorrang vor dem anderen, man muss es parallel machen. Und alles, was wir tun, egal ob das jetzt gesellschaftlich relevante Themen sind oder bei uns in der Intralogistik, CO2 weiter zu vermeiden, Konzepte zu überlegen, um den innerstädtischen Verkehr auch weiter zu reduzieren, wenn es um die Auslieferung in der letzten Meile halt einfach geht, das sind alles Puzzlestücke, alles. Und natürlich hat die eine Lösung einen negativen Effekt auf gegebenenfalls eine andere, aber das sind dann halt Diskussionen Diskussionen, die zu führen sind, was ist denn jetzt in Summe eigentlich der bessere Effekt für eine Gesamtgesellschaft, ne?
Wenn man sich jetzt mal die Themen so anschaut, die man da so bearbeiten muss, da ist ja erstmal viel Transparenzschaffung dabei, erstmal überhaupt zu verstehen, okay, es gibt irgendwie diese kryptische Prozentzahl, wahrscheinlich gibt es auch eine Anzahl an Tonnen Emissionen, die da irgendwie ausgestoßen wird, die sich sowieso keiner vorstellen kann, weil das Dimensionen sind, die sehr, sehr schwer nachzuvollziehen sind. Was sind denn aktuell aus eurer Sicht vielleicht gerade die ganz konkreten Themen, die man irgendwie 2022 idealerweise vielleicht auch noch rangehen sollte?
Einfache Frage, komplizierte Antwort.
Ja, also das Erste, was ich jetzt auch aus dem Innenleben heraus halt sagen kann, aber das macht so ziemlich jede Firma, wenn es um Transparenz geht, man muss sich bewusst sein, was man eigentlich selber produziert an Energie, also Energiezufuhr in das eigene Produktionssystem beispielsweise und dann im Hinblick auf CO2 das auch mal kristallklar mal aufs Papier zu bringen oder aufs Tableau zu bringen. Weil nichts ist schlimmer, als wenn man weiß, dass man halt sich verbessern muss, man weiß aber gar nicht, wo man steht. Klassisches mathematisches Modell, ich kann halt nur zwei Punkte miteinander verbinden, wenn beide Punkte halt existieren. Also muss ich wissen, wo ich bin und auch ein Ziel definieren, wo ich hin will. Und das machen jetzt gerade ganz viele, es ist die einfachste Form, aber ich sagte auch schon in meinem Intro, CO2-Ermittlung ist halt ein Teil dessen, ne? Und nicht die eierlegende Wollmilchsau, dass wenn eine Firma halt sagt, ich möchte CO2-neutral sein, bis 2030 oder sich Ziele setzt, um das runter zu reduzieren, das ist der Startpunkt von allem, nicht mehr und nicht weniger. Ne? Das sehe ich jetzt gerade, was überall passiert. Also ich war vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen auf der Logimat. Jede Firma macht das gerade gefühlt. Zumindest wenn es um Scope 1 und Scope 2 geht. Scope 3 ist noch ein bisschen fragwürdig, wie man das alles so auf die Beine stellt. Aber nichtsdestotrotz sehe ich das, dass die meisten Firmen das gerade tun. Das ist, wie gesagt, aber nicht, wenn man es getan hat und sich Ziele halt setzt, ist das noch lange nicht getan, wenn es um das gesamte komplexe Thema der Nachhaltigkeit einfach geht. Ich beziffere das auch immer ganz gerne, beschreibe das immer auch gerne als CO2-Tunnelblick. Man sollte echt aufpassen, dass man nicht in diese Gefahr halt läuft, sich einfach nur darauf zu fokussieren.
Ja, ich habe jetzt gerade ein bisschen gezögert, weil so, wir sind ja in so einer Situation, wo du gar nicht mehr eigentlich Zeit hast, dir zu überlegen, welchen Hebel du ziehen möchtest, von denen es gibt, sondern du musst einfach dir, ne, müssen erstmal noch 10 Paar Arme wachsen, damit du alle Hebel ziehen kannst gleichzeitig. Und auch diese unsägliche Diskussion um Antriebsformen und so, welche da jetzt die Antriebsform ist, ob es Batterie, elektrisch, Wasserstoff, Biofuel, HVO, was auch immer. Es wird alles sein müssen, und zwar gleichzeitig. So, und das gibt ganz viele Hebel, die wir kennen seit 25, 30 Jahren, also wenn du im Transportsektor, gerade ne, als Lasterexperte, da gibt es so viele Kleinigkeiten, wo wir aus Umfragen, gerade bei den ganzen kleinen Fuhrunternehmen, sehr gut wissen, dass die nicht gezogen werden, warum auch immer, obwohl das Sprit spart. Fängt damit an, dass du deine Reifen auf den vernünftigen Reifendruck aufpumpst. Das ist so einfach und es lässt sich genau beziffern, dass es irgendwie dann 1,5-2% ausmacht, je nachdem, wie du vorher gefahren bist, ne? Und da musst du gar nichts verändern, aber auch das passiert nicht. So, und dann ist es natürlich nicht nur die Verantwortung von Logistikern, egal ob ich jetzt Asset Owner bin oder ein 3PL oder so, sondern da gehören die Shipper dazu, die Auftraggeber, ne, die, weil letztlich ist es abgeleitet Nachfrage, deren Verhaltensweise beeinflusst ganz stark, was überhaupt geht in der Logistik, deren Zahlungsbereitschaft, das hat alles mit Geld zu tun am Ende, entscheidet darüber, was gemacht werden kann und Regulatorik brauchen wir, und zwar ganz schnell und gute, die eben berücksichtigt auch, dass die Verkehrswende nicht isoliert funktioniert von der Energiewende zum Beispiel. Ja, das sind so alles irgendwelche Themen, die wir jetzt so im Vorbeigehen anreißen, die wir dann, glaube ich, in den nächsten Wochen ganz intensiv noch besprechen müssen. Es gibt ja diese Statistiken, wie weit wir jetzt in Deutschland regenerativ Energie erzeugen. Das ist immer nur Elektrizität, ne? Wir haben ja einen riesigen Energiebedarf aus fossilen Brennstoffen in Fahrzeugen, den wir auch ersetzen müssen, mittelbar durch Elektrizität. Und das vergisst man auch häufig, glaube ich.
Wenn man so darauf guckt, dann ist das ja irgendwie auch, du hattest auch die Regulatorik beispielsweise angesprochen, es ist schon permanent ein Thema, ne? Also jedem ist irgendwie, zumindest den meisten in Deutschland, fassen wir es mal so zusammen, oder in Mitteleuropa, ist eigentlich bewusst, dass da irgendwas passieren muss. In allen Bereichen, ne? Sei es Logistik, sei es Energie, was auch immer. Aber irgendwie passiert ja trotzdem noch nicht so richtig. Wo liegen denn eigentlich so die Probleme? Was blockiert uns? Dann macht man sich zu einfach und sagt, oh, ist irgendwie so ein Henne-Ei-Problem. Leute sollen einfach weniger kaufen oder sollen im Bio-Supermarkt einkaufen gehen oder im Hofladen, whatever. Oder woran scheitert es dann eigentlich, dass man nicht einfach reingeht und sagt, pass mal auf, ab morgen machen wir was anders in folgenden Wegen. Wo ist da eigentlich der große Stein, der im Weg liegt, den man gefühlt aus dem Weg rollen muss, damit es dann fließt? Gibt es einen oder wahrscheinlich gibt es ganz viele, aber was ist so denn aus eurer Sicht das Kernproblem, warum man nicht weiter ist, als man sein könnte?
Das ist auch eine große philosophische Frage.
Das ist die große Folge der Philosophie, ja. Zum Thema Nachhaltigkeit.
Also ich versuche jetzt mal anzufangen, ich hoffe, ich verrenne mich jetzt hier nicht. Zum einen, ich mache mal ganz kurz die Kritik des CO2-Fußabdrucks nochmal auf, ne? Was auch so ein Stück weit das symbolisiert. Vielleicht, Moritz, bin ich mir ziemlich sicher, Andreas, du vielleicht auch. Der CO2-Fußabdruck kommt halt her von Anfang der 2000er, meine ich, von BP. Die haben den erfunden im Grunde genommen. Ne, dass sie halt eigentlich damit bezwecken wollten, dass die Verantwortung komplett auf Konsumentenseite liegt. Ne, also die haben eigentlich die Diskussion weggelenkt von der Produktion von irgendetwas rein auf den Konsumenten. Und das ist auch so ein bisschen immer diese problematische Philosophiefrage dahinter. Wer ist denn jetzt hier der Treiber? Wer ist denn jetzt hier der verantwortlich ist? Und wer kann das am Ende des Tages ändern? Und natürlich ist es so, dass wir als Konsumenten auch viel Macht haben. Ne, wir können aufhören, Fleisch zu essen, so. Dann ist das so. Wir können aufhören, mit dem Auto zu fahren. Aber auf der anderen Seite dürfen sich Unternehmen niemals, und das ist halt der Kritikpunkt auch an diesem CO2-Fußabdruck, nicht, dass der schlecht ist, sondern einfach, wo er herkommt, dass halt die Diskussion davon weggelegt wird. Es kommt noch ein zweiter Punkt, deswegen sagte ich gerade sehr komplex. Wir haben mittlerweile eine Welt, wo wir viel, viel mehr Nachfrage produzieren, als Angebot da ist. Ich weiß das selber aus dem Innovationsbereich, dass wir uns einfach Gedanken darüber machen, was kann man machen, produzieren, wie auch immer. Das ist jetzt nicht aus dem Innenleben der Swisslog, sondern einfach generell. Und wir einfach Nachfrage produzieren, obwohl da gar kein Angebot da ist, und wir diese Nachfrage eigentlich aufoktroyieren auf die Menschen. Das ist auch jetzt, will jetzt nicht zu hart abdriften in irgendwelche Verschwörungstheorien oder so, nicht falsch verstehen. Aber das ist so ein bisschen das, was wir gerade sehen. Wir stellen uns gar nicht die Frage, ist das etwas, was hier ein gesellschaftlicher Need halt einfach ist, sondern aufgrund von Marketingmaßnahmen wird uns das in irgendeiner Art und Weise als cool, hip, wie auch immer verkauft, und dann konsumieren wir das. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, von vielen Sachen, die wir konsumiert haben, nach 2 Jahren sind die nicht mehr da, weil sie halt auch gar nicht nachhaltig sind, also nachhaltig jetzt nicht im Sinne der Sustainability, sondern eben nachhaltig vom Geschäftsmodell her, weil sie halt einfach eine Nachfrage produzieren, die letzten Endes überhaupt gar keinen gesellschaftlichen Wert hat. Ne? Da kommen viele Themen halt hinein, und ich will das Thema jetzt nicht zu groß machen. Was ich damit beschreiben möchte, ist das ökonomische Modell, was wir momentan haben, nämlich diese 100% Fokussierung auf Geld. Und ich will jetzt nicht kein Abgesang an Geld und freie Marktwirtschaft. Ich sage nur, es müssen andere KPIs halt einfach auch hinein, weil Unternehmen sind auch dafür verpflichtet, auch ans Gemeinwohl zu denken und nicht nur an das reine Geld. Genau das Gleiche auch beim Staat und genau das Gleiche auch bei den Investitionen, die wir im Bereich von Innovation auch machen. Ne? Momentan ist alles auf der Volkswirtschaftsebene, auf der Unternehmensebene und der Investitionsebene, ne? Wir kennen das ROI, all das ist 100% monetär. Egal, was für einen Schaden das an Gesellschaft oder eben an Gemeinwohl oder eben an die Umwelt halt anrichtet. Und das sind, deswegen sagte ich gerade, komplexe und philosophische Themen, nicht so ganz einfach zu beantworten. Aber das ist so ein bisschen auch der Grund, was so ein bisschen bremst. Zumindest aus meiner Sicht.
Während du deine Brandrede gehalten hast, hat Moritz sehr viel genickt. Moritz.
Ja, also hat Timo auch völlig recht. Vielleicht einen anderen Weg, das aufzugleisen. Woran hakt's? Wir als Menschen sind extrem imperfekt, was unser Denken angeht. Ja, also unsere Biases in unseren Gedankengängen, die sind da heftig am Mitspielen beim Thema Nachhaltigkeit. Das ist halt langfristig relativ schwierig zu greifen, relativ unkonkret. Das ist keine Gefahr. Ne? Ich bin jetzt wirklich kein Verhaltensforscher, aber das ist nicht wie früher, der Löwe steht vor dir und ne, oder heute vielleicht auch noch und du musst die Gefahr jetzt abwehren, sondern es ist langfristig. Der Einfluss, den du selbst hast, darauf das Problem zu lösen, ist irgendwie wenig greifbar. Das ist der eine Teil. Der zweite Hemmschuh ist absolut das, was Timo gerade anmoderiert hat, quasi, dass Umweltschäden und auch soziale Schäden nicht eingepreist sind in unternehmerische Entscheidungen. Wenn das so wäre, wenn du für Wasserverschmutzung, die dann vielleicht passiert, auch gar nicht jetzt als evil Side Effect oder so, sondern weil du Wasser nutzt für einen Produktionsprozess. Wenn du dafür zahlen musst, dass du Schaden an der Umwelt verursacht hast, dass du Partikel emittierst, dass du Treibhausgase emittierst und zwar so zahlst, dass es verhaltenslenkend sein kann, dann würde es schon völlig anders aussehen. Und dann ist das Thema auch vielleicht als dritten Punkt, es ist einfach enorm kompliziert. Und das kennt, denke ich, jeder von uns. Und das ist mir immer wichtig, ich unterrichte das Thema ja nur immer und ich fange an mit in jeder Vorlesung eigentlich so, das ist State of the World, es ist die, ja, ich will nicht so viel Kraftausdrücke hier verwenden, aber die, das ist schon im Ventilator drin und saudumme Ausdruck, auf jeden Fall, es brennt. Und das wird häufig ja gar nicht so sehr geteilt, deswegen fange ich damit an. Und dann ist betretene Stille häufig. Mhm. Und dann finde ich es immer wichtig aufzuzeigen, dass auch ich als jemand, der sich damit viel beschäftigt und eigentlich weiß, wie er sich auch am Regal beim Einkaufen verhalten sollte, das Einkaufen ist für mich echt anstrengend, weil du genau weißt, auch vom Fleischregal, du solltest sowieso nicht so viel davor stehen. Und dann gibt's da Klassifizierung und da ist dann aus Sustainability-Perspektive eigentlich recht eindeutig, wie du dich verhalten sollst. Das ist echt schwer, das auch durchzuziehen, auf Dinge zu verzichten oder sich einfach so zu verhalten, wie man das anderen empfehlen würde. Und das ist für jeden von uns schwer, selbst wenn du verstanden hast, was du eigentlich tun solltest. Und dann, vielleicht vierter Punkt, grüner Nebel. Es ist einfach unfassbar, was so vor allen Dingen in den letzten 2-3 Jahren für Nebelbomben gezündet werden. Also in unserer Industrie natürlich, aber auch weit darüber hinaus, die einfach zu auch so einer Ermüdung führen, ne? Dass du magst das vielleicht dann auch irgendwann gar nicht mehr sehen, das Thema, weil...
Wiegt einen das nicht auch in so einer gewissen Form der Sicherheit, weil man sich denkt, okay, die machen ja alle was irgendwie, ich hatte kürzlich Schande über mein Haupt, aber ich hatte so eine Katjes-Packung und auf der stand, dass die 100% recycelbar ist, CO2-neutral hergestellt wird oder sowas und habe mir dann gedacht, ja, kann man ja eigentlich guten Gewissens essen, ne? Ist auch noch ohne tierische Gelatine, weil es ja vegan ist, ja eigentlich ein Top-Produkt. Aber wahrscheinlich ist es dann am Ende, wenn man tiefer reinguckt, vielleicht doch nicht. Nicht jetzt das spezifische eine Produkt, aber je mehr man darüber nachdenkt, desto komplizierter wird es ja. Und irgendwann, wie du sagst, hat man vielleicht auch entweder so ein bisschen die Schnauze voll oder man liest halt auf der Produktverpackung, ja, ist eigentlich ein Top-Ding, kannst eigentlich gar nichts mit verkehrt machen, ist alles super. Wobei, wenn du dich mit einzelnen Komponenten und Bestandteilen dieses Produkts auseinandersetzen würdest, da gibt es bestimmt auch irgendwelche Sachen in der Lieferkette, die vielleicht nicht gut wären. Aber wo fängt man eigentlich an? Auch hier insbesondere mit persönlichem Verhalten. Und wo hört man auf? Und dann ist es doch wahrscheinlich, und deswegen sicherlich auch der Verweis vorhin auf die Regulatorik, dann ist es doch anstelle, dass jeder sich da irgendwie selber informiert. Klar hat jeder irgendwie eine Eigenverantwortung und Interesse daran, wobei das sehr, sehr unterschiedlich sicherlich über unterschiedliche Gesellschaftsstrukturen hinweg ist. Dann ist es ja eigentlich die Aufgabe der Regulatorik, einfach zu verstehende Maßnahmen zu ergreifen, dass man sagt, okay, wenn das mit einem LKW meinetwegen transportiert wurde, dann erfüllt das folgende Kriterien und dann kriegt das irgendwo einen grünen Stempel. Und wenn der drauf ist, der irgendwie zertifiziert ist, dann bin ich mir sicher. Aber schon allein dabei, bei diesen ganzen Zertifikaten, gibt es ja einen Wald von irgendwie verschiedenen Stamps oder was auch immer da irgendwo drauf gedruckt ist und sagt, okay, das ist das nachhaltig. Und man sieht gar nicht mehr durch, oder?
Ja, ja, im Speziellen, du sagtest das gerade als Beispiel, die Nahrungsmittelindustrie ist sehr, sehr intransparent, was das betrifft. Ich habe selber mal für mich den Versuch halt gestartet, klarzukommen mit dem Angebot, was mir entgegenschwappt und nachhaltig dann einzukaufen. Bei einigen Produkten, wir haben ja gerade das Thema Fleisch, da weiß man das, ne, ohne jetzt genau den CO2-Faktor von eben dem Stück Fleisch, der vor einem liegt, halt zu wissen, weiß man, okay, das ist nicht gut. Anderes Thema, aber wenn man so Ware aus dem Regal halt nimmt, es ist einfach nicht möglich, da in irgendeiner Art und Weise Herr zu werden, außer man macht im Vorfeld ganz, ganz viel Selbstrecherche. Da gibt es auch einige Internetseiten, die das halt anbieten. Aber das würde bedeuten, dass ich meine Einkaufslänge von, ich sage jetzt mal eine Stunde mit Recherche auf 10 Stunden hochschraube. Es ist einfach nicht möglich, auf den ersten Blick das zu erkennen. Und man kann es auch nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise umwandeln. Also Transparenz ist ein Riesenthema. Ich bin nämlich ein ganz großer Fan von Aufklärung. Das hat die Geschichte schon mehrmals gezeigt. Dass Aufklärung auch das absolute powervolle Instrument ist, um auch Gesellschaften zu transformieren. Aber solange, und deswegen nochmal kurz zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe, solange diese Aufklärung torpediert wird in irgendeiner Art und Weise, ist die Bremse halt einfach da. Ne?
Aufklärung ist ein guter Punkt und eigentlich auch ein guter Abschluss für die Folge, ne? Weil wir haben jetzt irgendwie schon ein bisschen kritisch darüber berichtet, dass irgendwie doch nicht alles so rosa ist, dass man sich irgendwie nicht darauf verlassen sollte, dass 2040 reicht, um irgendwas zu machen. Guter Kommentar von Moritz an der Stelle auch, weil es oft dann vielleicht auch, wenn man die Anekdote ziehen wir Metapher in Richtung Studium, weil man sich oft denkt, ich habe ja noch 6 Wochen Zeit bis zur Abgabe der Hausarbeit oder sonst irgendwas. Und so ein ähnliches Gefühl ist es ja dann auch. Na, habe ja noch irgendwie 18 Jahre Zeit, bis da irgendwie mal was Richtiges passieren muss, wird sich schon irgendjemand Gedanken machen. Im Zweifel bin ich gar nicht mehr am Unternehmen, wenn das soweit ist. Dann brauche ich ja gar nichts machen. Und haben so ein bisschen über die Schwierigkeiten gesprochen, die da im Weg stehen. Und deswegen ist es eigentlich ganz gut, wenn wir jetzt dann auch aufhören und sagen, jetzt haben wir über viele Schwierigkeiten gesprochen. Das wird sicherlich auch immer wieder mal ein Thema sein. Aber in Zukunft geht es dann auch eher um Lösungen, ne? Um die angesprochenen positiven Beispiele. Wie kann man es eigentlich besser machen? Wer sind da vielleicht auch schon die Vorreiter oder wer macht sich zumindest viele Gedanken darüber? Ne? Das heißt ja nicht immer, dass man die Lösung haben muss, sondern dass einem erstmal, wie Timo das zum Schluss auch gesagt hat, aufklärt, wie ist die Situation, dass sich jemand darum kümmert, da auch Transparenz zu schaffen und sagen, guck mal, es sieht echt nicht gut aus, wir müssen was machen, ist eigentlich schon nicht mehr 5 vor 12, sondern vielleicht schon 2 vor 12, dann mit Lösungsansätzen kommt. Das reicht ja manchmal schon zu sagen, das ist der Ansatz und andere denken das weit, das ist ja nichts, was jemand aufgrund der Komplexität alleine löst, indem er sagt, ich gründe jetzt ein Startup und jetzt lösen wir mal alle Probleme. Das wird ja nicht passieren, sondern es ist ja die Verkettung vieler Lösungen am Ende des Tages, die dazu führt, dass man da hoffentlich zeitnah den richtigen und grünen Weg einschlägt. Ne? Auch wenn grün immer die klassische angesprochene Nebelbombe ist an der Stelle. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank euch beiden. In Zukunft werdet viel mehr ihr moderieren, als ich das tue. Ich nur punktuell, aber alle 2 Wochen gibt es hier was Neues zum Thema grüne Logistik und Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft wird bestimmt auch ganz oft gesagt werden. Kann man sich darauf freuen. Vielen Dank euch beiden.
Danke dir. Ja, danke schön. Danke.